Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das hat wirklich gedauert. Der japanische Nikkei hat sein im Dezember 1989 erreichtes Allzeithoch von knapp 39.000 Punkten endlich wieder geknackt. Was treibt die Rallye an? Welche Chancen und Risiken gibt es für Anleger? Diese und viele andere Fragen beantwortet mir Uli Stephan von der Deutschen Bank in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wenn ich richtig rechne, hat es nach dem Crash Ende des vorherigen Jahrhunderts stolze 34 Jahre gedauert, bis der Nikkei sich erholt hat und ein neues Allzeithoch markiert hat. Ich bin ja ein Fan von sehr langfristiger Geldanlage, aber da braucht man wirklich einen sehr, sehr langen Atem. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, Jessica, zuerst mal auf deine erste Bemerkung, ob ich jede Frage hier beantworten kann. Das weiß ich natürlich auch nicht, weil ich nicht weiß, welche Fragen kommen und weil ich natürlich auch nicht in die Zukunft blicken kann. Aber du hast völlig recht, in Japan brauchte man schon einen ziemlich langen Atem und wir haben immer mal wieder Hoffnung in Japan in dieser Zwischenzeit von 34 Jahren gehabt, die aber dann jäh enttäuscht worden ist. Also insofern hat das schon ein bisschen was an Nerven gekostet. Es hängt einfach damit zusammen, dass Japan natürlich eine komplette Blase gewesen ist, Ende der 80er Jahre. Wir erinnern uns, dass solche Vergleiche gezogen wurden, wie das Areal, wo der Kaiserpalast in Tokio steht, mehr wert war als ganz Kalifornien. Und insofern war es also natürlich schon eine Übertreibung. Dazu kam, dass man sogenannte Kairetsu-Strukturen gehabt hat, wo Unternehmen sehr stark miteinander verwoben sind. In der Regel eine Bank in der Mitte sitzt, die all diese Industrieunternehmen dann finanzieren sollte, und das Ganze hat natürlich zu einer großen Intransparenz geführt. Mit dem Platzen dieser Blase ist Japan dann vehement in die Deflation abgestürzt, und man sieht es also heute an der Bank of Japan, dass das, was für uns Deutschen wahrscheinlich die Inflation ist, ist für die Japaner eben die Deflation. Sie wollen alles verhindern und nicht wieder in eine solche Geldentwertung hineingleiten.
Aber was hat denn diese Rallye, die wir jetzt in den letzten Wochen vor allem auch gesehen haben, angetrieben? Das ist ja schon richtig sportlich gewesen, was da passiert ist.
Ja, es ist wieder Wachstum und es ist Inflation und damit das nominale Wachstum recht hoch in Japan selbst. Dazu hat der schwache Yen dazu geführt, dass die im Ausland erzielten Gewinne in Yen gerechnet umso höher waren, umso mehr gebracht haben. Bilanzielle Gewinne sind damit gestiegen. Wir haben auch jetzt in Japan als eine der wenigen Regionen, wo die Gewinne von den Analysten sogar nach oben revidiert werden. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese doch auch sehr offene Volkswirtschaft mit vielen mittelständischen Unternehmen, mit viel Maschinenbau, Medizintechnik und so weiter und so fort eben diese Rallye hingelegt hat.
Und glaubst du, dass da jetzt wirklich der Weg frei ist Richtung 40.000 und mehr Punkte? Weil es war ja schon krass in den vergangenen Jahrzehnten. Japan ist immer hinterhergehinkt. Japan hatte immer ganz andere Probleme als der Rest der Welt. Und jetzt scheinen eben auch da die Rekorde zu fallen.
Ja, das ist absolut richtig. Die Rallye ist natürlich schon sehr deutlich, gerade auch nochmal in den letzten Wochen. Also wir liegen year to date, ich habe gerade mal geschaut, hier bei Bloomberg schon wieder fast 20% im Plus. Das ist schon gewaltig, auch im Vergleich zu anderen Regionen. Die USA liegen um die 8, Europa um die 4 zum Vergleich. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Zumal ja Japan auch schon in 2023 sehr, sehr gut performt hat. Die Bewertung waren lange Zeit ausgesprochen preiswert in Japan. Ich kann mich erinnern, als ich vor 30 Jahren in der Bank angefangen habe, das war ja sozusagen mit dem Platzen der Blase oder kurz danach, da hieß es immer, dass Japan eben traditionell so entsetzlich teuer sei. Die Kursgewinnverhältnisse, auch die Buchwerte waren dann nachher doch wie sie im internationalen Vergleich auch üblich sind. Mittlerweile sind sie ein bisschen angestiegen und wie gesagt, vor dem Hintergrund finde ich Japan nach wie vor spannend, Aber die Rallye wird sicherlich nicht so weitergehen, wie wir das jetzt seit Anfang des Jahres beispielsweise gesehen haben.
Bevor wir nochmal zu den Bewertungen kommen, es gibt ja auch so Stimmen, die warnen, dass da vielleicht wieder eine neue Blase gerade entsteht am Markt, weil das ist eben so extrem schnell aufwärts geht. Teilst du die Befürchtung oder glaubst du nur, es wird eine ganz normale Korrektur immer mal wieder geben, so wie wir das ja eigentlich von allen Märkten kennen?
Also diese Übertreibung, die wir da vor 34 Jahren gesehen haben, die, finde ich, sieht man heute nicht. Wie gesagt, der Markt ist natürlich nicht mehr so preiswert, wie es noch vor einem Jahr oder anderthalb gewesen ist, aber wir sind doch weit von diesen Übertreibungen weg. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen, das Preis-Buch-Verhältnis, also sozusagen wie die Börse, die Bilanz, die reinen nackten Bilanzzahlen eines Unternehmens bewertet, das stand 1990 bei 3,5% und heute liegen wir bei 1,6. Mhm. Ich würde sagen, normal ist vielleicht 1,5 so als Richtschnur. Was drunter ist, ist dann relativ preiswert. Was drüber ist, wird dann teurer. Also wir sind da nicht mehr billig in Japan, aber wir sind eben weit, weit weg von den Bewertungen, die wir auch dort vor 30 Jahren gehabt haben.
Also apropos billig, Japan hat ja ziemlich lange den Ruf gehabt, ein Value-Markt zu sein. Also Substanz Werte, die man da günstig einkaufen hätte können. Ist das noch so oder sind die Zeiten vorbei?
Ja, die Zeiten sind sicherlich ein Stück weit vorbei. Mit eben dieser immensen Kursrallye sind die Sachen nicht mehr ganz so preiswert. Nun gilt das Gleiche für Japan wie auch für andere Regionen, dass es natürlich immer auf Sektoren und einzelne Unternehmen ankommt. Japan ist sehr stark, wie ich das schon gesagt hatte, im Maschinenbau, auch gerade bei technologischen Vorprodukten, auch die Chemie, gerade auch für Chip-Produzenten zum Beispiel ist in Japan sehr, sehr gut. Also da gibt es schon einige Sektoren, die gerade auch in Richtung Zukunft, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, elektrische betriebene Autos etc., also Elektromotoren so weiter gehen, die in Japan zu Hause sind und sicherlich auch einen sehr schönen Kursanstieg in den letzten Wochen und Monaten hinter sich gebracht haben.
Aber du hast die Branchengewichtung gerade so ein bisschen angesprochen. Man hat schon, abgesehen von Tech, eine ziemliche Parallele ja auch zum deutschen Aktienmarkt. Und überhaupt gibt es ja immer diesen Vergleich der deutschen Wirtschaft zur japanischen. Es würde Parallelen geben, also eine ähnliche Demografie, ziemliche Überalterung der Gesellschaft. Aber irgendwie auch die Wirtschaftsstruktur würde sich ähneln. Da sind wir wieder bei Automobil- und Maschinenbau, starke Exportorientierung. Gibt es da noch mehr, wo die beiden Länder eigentlich sehr vergleichbar sind?
Ja, ich glaube, die wichtigsten Themen hast du genannt, die zu einem Vergleich dann immer wieder führen. Es gibt sicherlich auch gravierende Unterschiede. Also Deutschland ist sicherlich sehr viel offener als Japan. Japan hat auch immer mal wieder versucht, Gastarbeiter, wenn man das überhaupt so nennen darf, also Menschen anzuwerben, die dann in Japan mitarbeiten können. Das gelingt bedingt, weil es doch eine sehr in sich geschlossene Kultur, Sprache und so weiter und so fort ist. Aber ja, es gibt eben Parallelen, vor allen Dingen was die Sektoren angeht. Und da profitiert natürlich Japan davon, dass die Weltwirtschaft voraussichtlich etwas besser wächst. Das haben ja zumindest große Institutionen wie der Internationale Währungsfonds oder die OECD gerade von sich gegeben. Und man darf auch nicht vergessen, Jessica, das gilt in Teilen für die Realwirtschaft und die Produktion, es gilt aber noch stärker für den Kapitalmarkt, dass Japan sozusagen als Surrogat auch für China genommen wird. Also wer heute sich nicht traut, nach China zu gehen wegen politischer Einflussnahme oder ähnlichem, weil westliche Regulatoren fragen könnten, warum man denn in China investiert sei, die gehen dann eben nach Japan und finden da offensichtlich Unternehmen, die attraktiv genug sind, um da rein zu investieren.
Ich habe gelesen, dass Japan als gehebelte Wette für das Wachstum der Weltwirtschaft gilt. Ist das quasi damit gemeint? Also, dass sie eben, weil sie so exportorientiert sind, da besonders dann profitieren?
Ja, das gilt in den Bereichen, wo eben Vorleistungen für Technologie, für Maschinenbau, für Elektroautos und so weiter und so fort geleistet wird. Typischerweise, wenn ich so zurückgucke, gilt Korea noch stärker als Indikator sozusagen für die Weltwirtschaft, wenn dort der Außenhandel sehr, sehr brummt. Aber sicherlich Volkswirtschaften, die offen sind, die sehr stark vom Export abhängig sind und die dann gut laufen, die sind natürlich ein Zeichen, dass insgesamt die Weltwirtschaft sich ganz offensichtlich bewegt.
Aber was in Japan ja auch Mangelware ist, eine weitere Parallele zu Deutschland, sind die Rohstoffe. Also von den Rohstoffmärkten ist Japan dann wahrscheinlich auch relativ abhängig, oder?
Ja, natürlich. Japan hat umfangreiche Verträge geschlossen mit den Philippinen, mit Indonesien, mit Australien und wird dort beliefert. Man hat ja auch die Energieversorgung jetzt wieder umgestellt. Also nach Fukushima und diesem fürchterlichen Unglück wollte man aus der Kernkraft aussteigen. Mittlerweile betreibt man wieder Kernkraftwerke. Damit ist bei allen Gefahren, die natürlich damit verbunden sind, die Energie trotzdem relativ günstiger in Japan und davon profitiert man. Aber du hast schon völlig recht, man muss importieren diese Vorprodukte oder Rohstoffe, um sie dann eben verarbeiten zu können.
Wenn du auf die japanische Wirtschaft blickst, aber gleichzeitig natürlich und vor allem auf den Aktienmarkt, welche Chancen siehst du aktuell und welche Risiken?
Ich glaube, wenn man auf die Risiken hinweist, dann muss man vor allen Dingen mal auf die Bank of Japan gucken, die ja den Zinssatz nach wie vor bei minus 0,1% belässt. Mal gucken, ob sie die Kraft hat. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Shunto-Verhandlungen im Frühjahr, das sind also die Gehaltsverhandlungen, die werden immer sehr konzentriert und diszipliniert dort abgehalten und die Forderungen stehen im Moment bei 4% für Japan. Es sieht danach aus, dass es auch so kommen könnte. Dann könnten die Reallöhne weiter steigen und die Bank of Japan eben irgendwann geneigt sein, dann doch die Zinssätze ein wenig anzuheben. Sie wird es aber, wie wir das vorhin schon gesagt haben, aufgrund dieses Traumas der Deflation sehr vorsichtig machen und vielleicht in einem ersten Schritt von minus 0,1 auf 0 und in einem zweiten Schritt von 0 dann auf plus 0,1. Ich glaube, viel mehr ist da im Moment nicht zu erwarten. Das könnte aber auf den Yen natürlich nicht drücken, sondern den Yen unterstützen. Und insofern muss man da, glaube ich, ein Auge drauf halten, wie sich die Bank of Japan verhält im Markt, was der Yen dann macht und wie das eben mit den Exportchancen und, wie ich das vorhin schon gesagt habe, den zurückgerechneten Gewinnen dann wirkt. Es ist sicherlich auch eine Frage, wie China sich insgesamt verhält. Da sind ja auch immer mal wieder, ja, sagen wir mal, zumindest verbale Scharmützel unterwegs zwischen beiden Nationen. Man streitet sich ja auch um Inseln und Ähnliches. Also diese Sachen würde ich schon als ein gewisses Risiko einschätzen. Auf der positiven Seite ist sicherlich zu nennen, dass Japan eben sehr, sehr stark automatisiert in den richtigen Branchen unterwegs ist und wenn die Weltwirtschaft hier weiter wächst, wir haben ja gerade gesehen, dass taiwanesische Unternehmen auch sehr stark sich in Japan engagieren, dass in Rekordzeit eine Chip-Fertigung aufgebaut worden ist, sodass mittlerweile eine zweite sogar in der Diskussion ist. Also das sind sicherlich große Vorteile für Japan, die es im Moment auch sehr deutlich und sehr gut ausspielt, muss man sagen.
Abschlussfrage, wie viel Japan gehört in ein gut diversifiziertes Portfolio? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind japanische Aktien die zweitgrößte Gewichtung im MSCI World, aber ganz, ganz gering im Vergleich zu US-Aktien. Also wie viel Japan darf ins Depot?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man muss dieser immensen Entwicklung da wahnsinnig hinterherlaufen. Deswegen würde ich schon Prozentsatz reinlegen, würde ihn aber im Moment nicht zu hoch ansetzen. Das kommt dann immer auf den Risikoappetit an, wie viel man machen möchte. Ich glaube, unter 5% merkt man es kaum im Portfolio. Wenn man dann über die 10 geht, dann merkt man es möglicherweise zu stark. Also das muss dann jeder Einzelne für sich sicherlich entscheiden. Ich glaube, Japan gehört in ein Portfolio, weil hier Unternehmen sind, die weltweit führend sind, auch in ihren Produkten, würde aber wahrscheinlich ein bisschen warten, ob sich die Dinge beruhigen, möglicherweise nach diesen Shunto-Gehaltsverhandlungen, wie ich sie vorhin schon genannt habe, und dann möglichen Reaktionen der Bank of Japan, dann kann es Volatilität geben und vielleicht hat man dann nochmal einen besseren Einstieg in japanische Aktien.
Japan ist auf jeden Fall ein Aktienmarkt, den man als Privatanleger nicht permanent auf dem Schirm hat. Umso spannender, da mal ein bisschen drauf zu schauen. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.